Vorstellung ist vielleicht fällig. Einige Gesichter kenne ich, einige Gesichter kenne ich gar nicht. Mein Name ist immer noch Jason, also Jason Stover. Ich wohne in Itzehoe schon seit gut 19 Jahren. Dort war ich einige Jahre lang Pastor im Mülheim Verband, bis ich das aufgegeben habe. Mehr oder weniger, um die Ehe zu retten, was nicht geklappt hat. Meine Frau hat uns trotzdem damals vor gut beinahe 5 Jahren verlassen. Da war ich dann über 4 Jahre lang alleinziehender Papa von 2 Jungs. Ich nenne sie immer Kevin, der ist jetzt 18, und Mike, der ist jetzt 15, also 1,88 und 1,94. Also von daher, ich war der Kleinste im Haus und das seit lang, bis ich meine jetzige Frau kennengelernt habe, sie auch 2 Kinder mit in unsere Ehe reingebracht hat. Marlene, sie ist auf jeden Fall kleiner als ich, Julian allerdings größer, auch mit 15. Also von daher haben wir eine wunderbare Patchwork-Familie, wo es nie langweilig wird mit 4 Teenagers im Haus. Also wir haben gerade eben jetzt in Dänemark eine Woche mehr oder weniger zusammen verbracht und Langeweile, nö, das kennen wir nicht. Das ist immer was dann los. Von daher, vor genau 5 Jahren, da als es sich alleinziehender Vater wurde, gab es in der Gemeinde Lübeck ein bisschen ein Problem. Der Pastor, damals der Clemens, verschwand plötzlich. Naja gut, er ging nach Hannover, um dort eine Missionsgesellschaft zu leiten. Und die Gemeinde dort war ohne Pastor. Und da habe ich gesagt, da ich die Gemeinde ein bisschen beraten hatte in der Zeit, oh, ich könnte helfen, indem ich Prediger einlade und das organisiere, wer predigen sollte in Lübeck. Und da habe ich gesagt, gut, einmal im Monat könnte ich vorbeigehen. Aus dem einmal im Monat wurde der kleine Finger 2-mal im Monat und dann wurde ich irgendwie zu Gemeindeleiter ohne eine Wahl. Und da war ich dann doch Gemeindepastor und dann irgendwie, ich wohne in Itzehoe, ja, und das mache ich alles auf Honorarbasis. Und dann kam das Problem auf, dass das Gemeindehaus abgerissen werden musste, weil es nicht mit einer Genehmigung gebaut wurde vor dem Zweiten Weltkrieg. Und da mussten wir raus und da haben wir neu ein Gebäude umgebaut in Lübeck in der Zeit. Und jetzt sind wir Arche Lübeck im Stadtteil Bunte Kuh. Und wir sind ungefähr der gleiche Anzahl von Menschen. Wir sind um die 30, denn jeden Sonntag, die da zusammenkommen. Allerdings plus nochmal so gut 15 Kinder, die immer dabei sind. Und da ist Dirk heute. So, das war die Einleitung. Und wir aus Arche Lübeck werden euch dann in den Sommerferien mal besuchen kommen, zu eurem Brunch-Gottesdienst. Und darüber freuen wir uns sehr. Einmal im Jahr als Gemeinde machen wir so einen Ausflug. Und dieses Jahr seid ihr dran. Und das ist eine gute Sache. Gut, und da Dirk jetzt auch unsere Homepage gestalten wird aus Arche Lübeck, habe ich gedacht, warum machen wir nicht einen Kanzeltausch, damit die Gemeindeleitung vor Ort ein bisschen mit ihm schnacken kann und ich euch erst einmal wieder sehen darf. Gut, Matthäus 7, da wird meine Predigt sein. Auch hier gibt es eine kleine Vorgeschichte. Genau vor einem Jahr zu Ostern habe ich angefangen in der Arche Lübeck Matthäus durchzupredigen. Allerdings, ich mache alles ein bisschen anders. Ich habe angefangen mit der Kreuzigung, was am Ende ist von Matthäus, und ich habe meinen Weg vorwärts gearbeitet. Und jetzt nehmen wir ein ganz anderes Thema jetzt durch. Allerdings, ich bin immer noch in Matthäus ein bisschen hängen geblieben. Und ich möchte euch nicht unbedingt eine Konservenpredigt da servieren, sondern für mich war es schon am Herzen, mit Matthäus 7 jetzt hier einiges an Gedanken uns weiterzugeben. So, ich werde einige Texte durchnehmen und uns hoffentlich gute, anregende Gedanken dazu geben. Und das Wort Gottes soll in uns hoffentlich wirken. Ich bete. Jesus Christus, von ganzem Herzen sagen wir und sage ich im besonderes Dank für dein Wort. Danke, dass das wirklich eine Fundgrube ist, aus dem wir so viele Schätze einfach herausborgen können. Und ich möchte bitten, dass wir das so erfahren dürfen heute Morgen, dass du redest, dass wir für uns eine Perle der Weisheit einfach bekommen können und dass wir mit nach Hause gehen können, bereichert, ermutigt, vielleicht sogar ermahnt. Aber auf jeden Fall, Herr, fordere du uns heraus. Ich bitte dafür in deinem Namen. Amen. Matthäus 7, ich fange erst einmal mit Vers 7 an. Da steht, bittet Gott und er wird euch geben. Suchet und ihr werdet finden. Klopfe an und euch wird die Tür geöffnet. Denn wer bittet, der bekommt. Wer sucht, der findet. Und wer anklopft, dem wird geöffnet. Würde jemand von euch seinem Kind einen Stein geben, wenn es um ein Stück Brot bittet? Oder eine giftige Schlange, wenn es um einen Fisch bittet? Wenn schon ihr hartherzigen Menschen euren Kindern Gutes gebt, wie viel mehr wird euer Vater im Himmel denen Gutes schenken, die ihm darum bitten? So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch, denn das ist die Botschaft, oder das ist die Botschaft des Gesetzes und der Propheten. Gott erhört Gebete. Zumindest steht es bei mir als Überschrift hier. Wer hat schon mal erlebt, man hat gebetet und das nicht bekommen, worum man gebetet hat? Na, das ist einfach. Wer hat schon gebetet und das ist dann doch zustande gekommen, worum man gebetet hat? Auch das ist sehr schön. Also, wo liegt der Diskrepanz nun? Hier steht, bittet und es wird euch gegeben. Suchet, ihr werdet finden. Klopfe an und die Tür wird aufgetan. Oft in meinem Leben stand ich vor gewisse geschlossene Türen. Und ich habe geklopft, ich habe gehämmert, ich habe dagegen getreten und da passierte gar nichts. Und dann kommt die Frage auf, Gott, wo bist du? Gott, warum nicht? Ich habe aber gebetet, ich habe aber gesucht, ich habe jetzt hier angeklopft und es funktioniert gar nicht. Diesen Frust ist sehr einfach, dass es aufkommt. Und meistens gehen wir eine gewisse Rage in uns hinein und da steigen wir uns in eine Sache und dann irgendwann, hoffentlich mitten in diese Krise, aber manchmal leider erst danach, merken wir, oh, die Tür war nicht gut für mich. Das ist nicht das, was Gott eigentlich für mich und für meinen Weg wollte. Denn die Geschichte danach finde ich sehr wichtig. Worum hat das Kind gebeten? Brot? Fisch? Gott wird uns Gutes geben. Und das wahnsinnige Interessante, finde ich, daran ist, dass wir häufig selbst gar nicht wissen, was für uns gut ist. Gehen wir wieder zurück zu unseren Kindern. Na, ich war oben in Dänemark letzte Woche mit den Kindern. Was wollt ihr essen? Na, ich möchte gerne Gemüse essen. Papa, so viel Gemüse, wie es nur geht. Das haben sie natürlich nicht immer darum gebeten. Oh, Naschi, Schokolade, Chips, Gummizeug, so weiter. Oh, das ist gut. Nun, wie sieht's aus bei uns? Papa, oben im Himmel, was möchte ich? Möchte ich das haben, was gut für mich ist? Oder möchte ich haben, wo eine schnelle Befriedigung da ist, was im Endeffekt nicht gut für mich ist? So oft bitten wir verkehrt. So oft liegen wir da nicht, wo Gott uns haben möchte, sondern wir sind egoistisch und selbstsüchtig. Gott wird uns das geben, was gut für uns ist. Gott wird uns nicht irgendwie eine Schlange geben, wenn wir ihm um etwas bitten. Gott wird uns keinen Stein geben. Wir Gott bitten, Herr, sei du mir gnädig. Wir sind als Menschen manchmal so hartherzig. Aber gerade eben unseren Kindern gegenüber können wir so gnädig und so freundlich sein. Gott ist so viel mehr. Gott ist so viel gnädiger und freundlicher mit uns. Aber dann bitten wir unsere Kinder, ihre Gemüse doch aufzuessen. Und sind die Kinder so froh und dankbar für ihre tollen Eltern? In dem Moment natürlich nicht. Eines Tages vielleicht sehen sie es ein, aber auch wir werden manchmal zu unserem Glück gezwungen von Gott. Wie sieht's aus mit unserer Art, miteinander umzugehen? Wie oft werden wir dazu, ich sag mal, verleitet, über Menschen zu reden? Mensch, diese Person hat so und so was zu mir gemacht. Furchtbar. Wie sieht's aus mit der Art und Weise, wie wir mit anderen Menschen umgehen? So wie ihr von den Menschen behandelt werden möchtet, so behandelt sie auch. Wie man in den Wald hineinschreit, hineinruft, da schallt es dann zurück. Es ist erstaunlich, wie man einfach mit einem freundlichen Wort, mit einem Lächeln, mit etwas Gutes, auch was Gutes zurückbekommen kann. Und wie schrecklich es ist, wenn man das Gegenteil macht. Matthäus geht weiter und sagt ab Vers 13, geht durch das enge Tor. Denn das Tor zu Verderben ist breit und ebenso der Weg dorthin. Viele Menschen gehen ihn. Aber das Tor, das zum Leben führt, ist eng. Und der Weg dorthin ist schmal. Deshalb finden ihn nur wenige. Ich weiß nicht, wie es euch so geht, wenn ihr Leute begegnet, die Jesus Christus nicht kennen. So, ich unterrichte an verschiedenen Fachhochschulen, hauptsächlich in Heide, in Elmshorn und in Hamburg. Und da habe ich mit gut 200 bis 300 Studenten jeden Semester neu zu tun. Und davon 2, 3, 4% sind bekehrt. Alle anderen haben absolut keine Beziehung zu Jesus oder wissen gar nicht, dass es ihn überhaupt gibt. So, Kirche, was ist das? So viele Leute waren noch niemals in der Kirche drin, es sei denn zur Beerdigung oder zur Hochzeit. Und die haben gesagt, Mensch, nee, kenne ich nicht. Der Weg zu Jesus ist schmal. Der Weg der Verderben ist breit. Es ist ein Tor. Wer klopft an? Wer klopft bei dieser Tür an? Das Interessante ist, dass Offenbarung sagt uns, dass Jesus an unserer Herzenstür anklopft. Und wir können aufmachen. Wir können aufmachen, ihn hineinlassen. Wollen wir wirklich erlauben, dass die Menschen hören, wer tatsächlich klopft? Beten wir darum, dass Gott uns benutzt als sein Werkzeug, damit Menschen zum Glauben kommen? Oder gehen wir durch den Alltag, was selbstverständlich ist, und versuchen das, was wir zu tun haben, irgendwie zu schaffen und sind damit schon überfordert? Aber das Interessante ist, wenn wir Gott bitten, dass er uns in diesen Tagen Gelegenheit gibt, jemand was Gutes zu tun, jemand was Gutes zu sagen, jemand im Namen Jesus zu segnen und zu begegnen, geschehen Gelegenheiten, die wir nehmen können, die wir ergreifen können, wo wir etwas Gutes sagen können und etwas Gutes tun können. Und durch uns, vielleicht kommt der Mensch ein bisschen dichter dran, diesen Klopfen von Jesus denn zu hören. Es gibt viel zu wenig Menschen, die wirklich das praktizieren. Im Alltag Salz und Licht zu sein, im Alltag das zu sein, wozu Gott uns berufen hat. Diese versteckten Christen, da gibt es genug davon. Warum fällt es uns so schwer, die Menschen so zu begegnen, wie Jesus denen begegnet ist, in Wahrheit und in Liebe? Matthäus 18, also Matthäus 7, Vers 15 sagt, nehmt euch in Acht vor denen, die in Gottes Namen auftreten und falsche Lehren verbreiten. Sie tarnen sich als sanfte Schafe, aber in Wirklichkeit sind sie reißende Wölfe. Wie man einen Baum an seiner Frucht erkennt, so erkennt man sie an dem, was sie tun. Weintrauben kann man nicht von Dornbüschen und Feigen nicht von Disteln ernten. Ein guter Baum bringt gute Früchte und ein kranker Baum schlechte. Ein guter Baum wird keine schlechten Früchte tragen und ein kranker Baum keine guten. Jeder Baum, der keine guten Früchte bringt, wird umgehauen und verbrannt. Ebenso werden die falschen Propheten an ihre Taten, ebenso werdet ihr die falschen Propheten an ihre Taten erkennen. Wie sieht's aus mit unserer Frucht? Wie sieht's aus mit unseren Taten? Wie sieht's aus mit unserem Leben? Stell dir mal vor, jemand würde jetzt neu in dein Leben hineinkommen, irgendein neuer Nachbar zieht dazu. Und er beobachtet dich für die nächsten 6 bis 8 Wochen. Was würde dieser neue Nachbar sehen? Ein Christ, der plötzlich verschwindet sonntags morgens und kommt sonntagnachmittags nach Hause und sonst alles genauso macht wie alle anderen? Oder würde das Leben von uns ein bisschen anders ablaufen? Würden wir tatsächlich die anderen Leute begegnen auf der Art und Weise, wie wir gerne begegnet werden wollen? Welche Früchte tragen wir? Wie sieht es aus mit unserer Liebe, mit unserer Freude, mit unserem Frieden, mit unserer Besonnenheit, mit Güte in unserem Leben, mit Selbstbeherrschung? Wie sieht es aus mit all das, was Gott uns geben möchte? Menschen können viele Worte sagen, aber es hat manchmal gar nichts an Bedeutung. Auch Kinder hören von uns immer wieder etwas, aber meistens tun sie das, was sie sehen. Gerade gestern habe ich mit meinen Kindern im Auto ein CD angehört, oder besser gesagt ein Hörbuch. Ich liebe Hörbücher, ich höre ständig Hörbücher. Und dieses Hörbuch war ein Professor aus den Vereinigten Staaten, der Diagnose bekommen hatte, Bauchspeicheldrüsenkrebs, also 3 bis 6 Monate. Und dieser Mann hat eine Gelegenheit ergriffen und sagte, ich möchte das letzte Mal einen Vortrag halten, eine Vorlesung. Er ging zurück zu seiner Uni und hat den letzten Vortrag gehalten und das wurde nachher in Buchform auch umgearbeitet. Professor Dr. Randy Pausch, IT-Experte in Pittsburgh. Und in diesem Vortrag erzählte er etwas von seinen Lebensweisheiten. Absolut geniales Buch, kann ich nur empfehlen. Und einen von den Lebensweisheiten hat er aufgeschrieben und das war eigentlich für seine Kinder. Die Kinder waren 2 Jahre, 4 Jahre und 6 Jahre, als er starb. Und das Mädchen hat er das sozusagen gesagt, eine Sache habe ich von meiner Professorin hier gelernt und das ist, wenn du einen Junge interessant findest, hör nicht auf das, was er dir sagt. Schau hin an das, was er tut. Und ich habe überlegt, dachte ich, kenne ich das irgendwo, oder? Ah ja, genau, das ist meine Predigt von heute. Ja, genau, das ist das, was ich predigen wollte. Nicht das, was sie sagen, denn falsche Leute kommen hin und erzählen dir alles Mögliche. Aber das, was sie tun, das ist wichtiger. Das ist das Wichtigste. Was tun wir? So viele Menschen habe ich kennengelernt, die Jesus ganz groß proklamieren, aber es nicht leben. Und umgekehrt, ich habe viele Menschen kennengelernt, die wirklich das sehr genau leben. Und ihre Taten sprechen 1000-mal lauter als ihre Worten. Wie sieht es aus bei uns? Was spricht? Wo sind wir Salz? Wo sind wir Licht für diese Welt? Wo bringt unser Lebensbaum gute Früchte hervor? Wo prägen wir positiv das Umfeld, in dem wir sein können? Die wenigsten von uns haben irgendeinen Einfluss auf die Bundesregierung, zu weit weg. Aber wir haben einen Einfluss darauf, wie es vielleicht in unseren Familien aussieht. Oder da, wo wir arbeiten, in unserer Arbeitsgruppe. Oder dort in unserer Nachbarschaft, mit dem wir zusammen sein können. Wo können wir für Jesus Salz und Licht sein? Ich habe ganz bewusst die Reihenfolge von dieser Predigt geändert. Denn normalerweise, wenn ich über ein Kapitel predige, dann fange ich mit Vers 1 an. Allerdings Vers 1 habe ich für uns zu Ende vorgehalten, weil ich dieses Abschnitt finde, ist der, ich sag mal, alles, was es zusammenbindet in der Art und Weise, wie wir miteinander umgehen und wie Gott auch unsere Gebete erhört. Ich lese ab Vers 1 aus Kapitel 7, da steht, urteilt nicht über anderen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so wie ihr jetzt anderen verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an anderen legt, wird man euch selber messen. Warum siehst du jeden kleinen Splitter im Augen deines Bruders, aber den Balken in deinen eigenen Augen bemerkst du nicht? Du sagst, mein Bruder, komm her, ich will den Splitter aus deinen Augen ziehen. Dabei hast du selbst einen Balken im Auge. Du Heuchler, entferne zuerst den Balken aus deinem eigenen Auge. Dann kannst du klar sehen, um auch den Splitter aus dem Augen deines Bruders zu ziehen. Werft, was heilig ist, nicht vor die Hunde. Sie werden euch angreifen und in Stücken reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Wie gehen wir mit Menschen um? Welche Urteil fällen wir über Menschen? Ich neige sehr stark dazu, Menschen in gewisse Schubladen reinzustecken. Ich meine, das ist nicht böse, aber ich habe einfach viele Schubladen, in denen ich viele verschiedene Menschen reinstecken kann. Und ich neige dazu, Menschen damit es schwierig zu machen, aus diesen Schubladen rauszukommen. Ich glaube, Menschen stecken mich auch in eine gewisse Schublade. Was bin ich nun? Oh, das ist der Amerikaner. Was heißt das nun? Ah, genau, zum Beispiel. Ich esse nur Toast. Ja, genau, wir haben unsere Vorurteile, nicht wahr? Oh, der arbeitet in einer Fachhochschule, der unterrichtet. Oh, der muss ein bisschen gebildet sein, hoffe ich. Schublade auf, Schublade zu. Oh, er hat eine Computerfirma gehabt. Oh, der muss technisch begabt sein. Schublade auf, Schublade zu. Also, wir haben verschiedene Schubladen. Patrick-Familie, oh, gescheitert. Schublade auf, Schublade zu. Und so weiter und so weiter. Können wir den ganzen Tag mal machen hier. Wir sind ständig dabei, anderen zu beurteilen und vorurteilen. Aber pass auf. Pass bitte auf, wie wir miteinander umgehen. Denn das prägt alles. Das prägt, ob wir es wollen oder nicht, die Art und Weise, wie Gott unsere Gebete erhört. Denn wenn wir nicht vergeben, wird Gott unsere Gebete nicht erhören können. Es prägt die Art und Weise, wie wir miteinander umgehen, mit Bitten und Geben. Es prägt die Art und Weise, wie wir Frucht bringen und nicht bringen. Urteilt nicht über anderen, damit Gott euch nicht verurteilt. Denn so, wie ihr jetzt anderen verurteilt, werdet auch ihr verurteilt werden. Und mit dem Maßstab, den ihr an anderen legt, wird man euch selber messen. Es ist erstaunlich, wie man unterschiedlich beurteilen kann. Gerade in dem Buch, was wir gestern hörten, zusammen in einem Auto auf dem Weg nach Hause, hatte Professor immer einen Beurteilungsbogen ausgegeben, in dem die Studenten sich gegenseitig beurteilt hatten. Das heißt, jeder von den 30 Studenten hat zu jedem anderen ein kleines bisschen Beurteilung gegeben und hat den anderen versucht, einen gewissen ehrlichen Feedback zu geben. Und er sagte von sich, dass er absolut ein Besserwisser war. Bis sein Professor ihm damals auf der Uni zur Seite genommen hat und sagte, schlaues Kerlchen bist du schon, aber du hast keine Ahnung, wie man mit Menschen umgeht. Und das hat ihm wirklich zu denken gegeben. Und jedes Jahr hat er so irgendein schlaues Kerlchen in seinem Programm. Und in diese Bewertung stellt sich immer heraus, wer das ist. Hochintelligent, aber hochnäsig und absolut arrogant bis geht nicht mehr. Und mit diesen darf er mal immer ein gutes Gespräch führen. Und es ist erstaunlich. Man spricht mit diesen Personen, der wirklich... Meistens gibt es 90% oder wie auch immer, diese Person, der unten hat immer zwischen 5 und 10% positive Bemerkungen. Alles andere ist negativ. Und man geht zu ihm hin und sagt, du, lieber Kerl, es tut mir leid, du bist in unterste Viertel. Er hört, oh, ich bin in der oberen Teil von der unterste Viertel, das heißt, eigentlich bin ich in der Mittelfeld, weil ich sowieso ganz oben, ach, das ist okay, alle mögen mich. Und dann muss er sagen, ah, lieber Freund, du bist absolut hier ganz unten, der Letzte. Wieso? Aber ich bin doch intelligent, hier geht es um meine Noten, nicht wahr? Er sagt, nein, hier auf der Universität, wir sind alle klug. Das ist nicht die Frage. Die Frage ist, wie teamfähig bist du? Wie bereit bist du, mit anderen zu arbeiten und mit anderen auf eine nette und freundliche Weise umzugehen? Und wo lässt du es leider nur raushängen, dass du glaubst, klüger zu sein als der anderen her? Wie beurteilen wir uns selbst? Und wie beurteilen andere uns? Ich glaube, wir müssen lernen, mit meinen Worten geöffneter Augen durch diese Gegend zu gehen. Dass Gott uns auch bitten, dass wir Gott auch darum bitten dürfen, Herr, schenk du mir Augen, dass ich sehen kann, wie du mich siehst und vielleicht wie anderen mich das so sehen. Der Maßstab, den wir an anderen legen, wird eines Tages an uns selbst gelegt. Sei bitte gnädig mit anderen. Denn das Bild ist so passend. So einen dicken Balken haben wir da. Und wir gehen zu unserem Nachbarn hin und sagen, oh, du hast einen Splitter. Weil wir nicht gelernt haben, die Dinge richtig zu sehen. Viele Menschen haben früher uns Christen, ich glaube auch zu Recht, Heuchler genannt. Das Interessante ist, dass ich das gar nicht hier in diesem Land, in Deutschland, das ganz so oft erlebe. Also Christen sind hier nicht Heuchler. Also tut mir leid, ich erkläre es gleich. Wir prägen unsere Gesellschaft gar nicht mehr. Die Leute nehmen uns noch nicht mal wahr, um zu sehen, dass wir heucheln. Wir könnten, genau. Also wir werden einfach übersehen zum großen Teil. Aber in Ländern, in denen das wahrgenommen wird, dass da Christen sind, die wirklich die Gesellschaft versuchen zu prägen, dann kommt man dann dahinter und schaut, aber guck mal, wie er lebt und guck mal, nicht nur, was er sagt, sondern das, was er auch tut. Und dann kommt man schnell mit dem Zeigefinger und sagt, du Heuchler. Wir haben wie Salzfade sind wir geworden. Wir haben verlernt, wirklich Licht zu sein, Salz zu sein, da, wo Gott uns hingetan hat. Wir müssen erstmal lernen, wieder selbst zu leben, wie Gott das haben möchte. Und das ist der letzte Teil von das, was ich hier sagen möchte. Ich fand immer Vers 6 hier extrem schwierig zu begreifen. Werft, was heilig ist, nicht vor die Hunde. Sie werden euch angreifen und in Stücke reißen. Und werft eure Perlen nicht vor die Säue. Sie werden die Perlen nur zertreten. Was ist das, was heilig ist? Was sind diese Perlen? Ich glaube, zum großen Teil für mich ist das so, diese Prinzipien und Weisheiten aus dem Wort Gottes. Du sollst da draußen in der Welt deinen Nächsten so behandeln, wie du das gerne hättest. Nö, Ellbogengesellschaft. Wer sich durchsetzt, der hat gewonnen. Diese treten das, was Gottes Wort ist. Du musst erstmal dein eigenes Haus in Ordnung bringen, bevor du denn anderen vorstehst. Liebe Regierungsmitglieder, versuch mal erst deine eigene Familie da in Ordnung zu haben, bevor du versuchst, denn dieses Land oder dieses Gebiet zu reagieren. Die werden es nicht erkennen, was Gottes Weisheit, was Gottes Wahrheit, was Gottes Prinzipien sind. Das sind wirklich wie Hunde, die dann zurückattackieren werden. Das sind wirklich wie Säue, die darauf treten werden und sagen, nein, in der Welt ist es so. Wir haben am Anfang gesungen, Gott stellt alles auf den Kopf, alles ist umgekehrt. Wer der Größte sein möchte, ist der Diener aller. Das versteht die Welt nicht. Aber wir können es verstehen. Wir können es praktizieren. Und Gott kann uns benutzen, um die Menschen zu sich zu ziehen, sodass die Menschen, wenn Gott anklopft, wenn Jesus an der Tür ihres Herzens anklopft, dass sie merken, das ist doch Wahrheit. Das ist doch eine Perle, was ich doch ergreifen darf. Weil an der Stelle steht, dass die Welt blind ist für das, was Gott wichtig ist. Aber Gott möchte diese Blindheit wegnehmen. Und zum richtigen Zeitpunkt, am richtigen Ort, werden wir am richtigen Platz sein. Und Gott wird uns dann da gebrauchen können. Da, wo die Leute einen Blick bekommen können für die Schönheit seiner Herrlichkeit. Und wir werden wie ein Hebamme dabei sein dürfen und leben dürfen wie jemand, ins neue Leben hineinkommt. Aber wir müssen da sein, zu richtigen Zeitpunkt, wo Gott etwas vorbereitet hat. Und damit sollten wir lernen, nicht zu verurteilen. Damit müssen wir lernen, den Balken aus unser eigenes Leben herausnehmen zu lassen, dass wir klar sehen können. Da müssen wir lernen, richtig zu beten und zu bitten. Da müssen wir lernen, dass es wirklich ein schmaler Weg ist, um auf diesem Weg bleiben. Und da dürfen wir bitten, dass die Frucht unseres Lebens gute Früchte sein wird. Das ist das, was Gott in diesen Versen mir persönlich gesagt hat. Und vielleicht wir können etwas daraus auch nehmen. Ich bete. Jesus Christus, von ganzem Herzen möchte ich dir danken für das, was dein Wort sagt. Danke, Jesus Christus, dass du uns zuerst vergeben hast. Und damit dürfen wir anderen auch vergeben. Danke, dass du uns zuerst geliebt hast und deshalb dürfen wir unsere Geschwistern, unsere Familien, die Menschen um uns herum deine Liebe weitergeben. Und danke, Jesus Christus, dass du dein Wort in unserem Herzen hineingepflanzt hast. Und wir dürfen wirklich, Jesus, Salz und Licht für dich sein, um dein Wort weiterzugeben. Zum richtigen Zeitpunkt, auf der richtigen Art und Weise. Schenk uns dazu Gnade. Amen.